Stell dir vor, du gehst mitten im Winter spazieren. Um dich herum scheint alles Leben hinweggenommen zu sein. Die Natur ist wie tot. Die Bäume sind vollkommen kahl. Alles ist mit Schnee überdeckt. Und die Kälte sieht so aus, als ob sie alles erfriert und tötet. Doch auf einmal siehst du in der Ferne im Winter eine kleine Blume, die mitten im Winter blüht. Inmitten, wo alles tot scheint, ist diese kleine lebendige Blume zu sehen. Und sie erinnert dich daran, dass bald schon der Frühling kommen wird, der den Winter vertreiben wird. Auch wenn es noch ein Stück bis dahin ist. Diese Blume im tiefen und toten Winter ist ein schönes Bild dafür, was wir heute in unserer heutigen Textstelle sehen werden. Warum? Nun, weil wir uns heute mit das schwärzeste Kapitel der Bibel anschauen. Dort, wo mitten die Dunkelheit regiert, blüht auf einmal eine wunderschöne Blume der Verheißung Gottes. Ihr dürft gerne mit mir Erste Mose Kapitel 3 aufschlagen. Erste Mose Kapitel 3. Wir wollen uns heute Vers 15 anschauen. Aber wenn man mit der Bibel nicht vertraut ist, was ist so tragisch und so dunkel an diesem Kapitel? Es wird sogar das schwärzeste Kapitel der Bibel genannt. Nun, ganz einfach. In diesem Kapitel sündigt der Mensch gegen Gott. Und die ganze gute Schöpfung Gottes fällt auf einmal vollkommen zusammen. Und der Fluch der Sünde überkommt die ganze Erde samt den Menschen. Ihr müsst nämlich wissen, in den ersten zwei Kapiteln hat Gott die ganze Erde geschaffen. Den Menschen, die Tiere, alles was drauf ist, was man im Universum kennt. Und bis dahin war alles vollkommen gut und perfekt. Es herrschte Frieden auf Erden. Der Löwe, der lebte mit dem Lamm zusammen, die konnten nebeneinander sitzen. Der Wolf konnte neben dem Reh schlafen. So eine Welt war es. Sie war perfekt und als Höhepunkt lebte der Mensch in Frieden und Harmonie mit Gott zusammen im Garten Eden. Er lobte Gott für seine Schöpfung und pries ihn Tag für Tag. Aber dann in 1. Mose 3 verändert sich das alles. In diesem Kapitel verleiht die Schlange den Menschen dazu, gegen Gott zu sündigen. Und auf einmal kommen wir zu einer Welt, die wir heute kennen, die mit Krankheit und Tod geplagt ist, die mit Hungersnöten und Ungerechtigkeit geplagt ist, mit Lügen und Betrug, mit Seuchen und Unterdrückung. Alles das, was wir Leid, Schmerz und Ungerechtigkeit in der Welt kennen, hat hier seinen Ursprung. In dieser Sünde von Adam und Eva. Aber wisst ihr was? Hier ist die herrliche Geschichte der Bibel noch lange nicht vorbei. Gott erlässt die Erde und den Menschen nicht einfach so mitten in dieser dunklen Stunde sitzen. Weil inmitten dieses unglaublich tragischen Ereignisses, ich kann mir gar nichts Schlimmeres vorstellen als diesen Tag, verheißt Gott dem Menschen etwas. Nämlich, dass eines Tages jemand kommen wird und der das alles, was gerade passiert ist, umkehren wird und zu einer guten Schöpfung zurückbringen wird. Genau das sehen wir heute. Wie verheißen wird, dass der Same der Schlange den Kopf zertritt, der Menschen dadurch gerettet wird. Und das ist diese Blume, die ich meine, die inmitten dieser Dunkelheit hervorscheint. Und damit wir diesen tragischen Moment nochmal deutlicher vor Augen hatten, wo eigentlich diese Verheißung reinspielt, würde ich gerne mit euch tatsächlich nicht nur Vers 15 lesen, sondern schon ab Vers 1 lesen, damit wir so ein bisschen den Zusammenhang haben und sehen, wo eigentlich diese Verheißung genau gesagt wird. 1. Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 15 wollen wir lesen. 1. Mose ist das erste Buch. Da sagt der Name ja ein bisschen. Okay, nicht ganz, gibt noch 1. Samuel, aber ja. 1. Mose 3, ich möchte die ersten 15 Versen mit uns lesen. Da heißt es: Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Und ihr werdet wie Gott erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich geboten habe, nicht davon zu essen? Und der Mensch sagte: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Und die Frau sagte: Die Schlange betrog mich und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange: Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Der Predigttitel für heute lautet: Der Ursprung von Weihnachten. Der Ursprung von Weihnachten. Denn diese Verse, sie zeigen uns den Moment, wo Gott zum ersten Mal versprochen hat, dass jemand kommen wird, der von der Sünde retten wird. Und das ist genau das, was zu Weihnachten passiert ist. Das ist quasi die erste Verheißung, der Ursprung, wo man sie findet. Und wir wollen uns das Ganze in zwei Punkten anschauen, den Text, den Vers 15. Und zwar erstens wollen wir uns das Versprechen von Weihnachten in Vers 15a anschauen. Und dann wollen wir uns den Zweck von Weihnachten in Vers 15b anschauen. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Das Versprechen von Weihnachten. Zu Beginn will ich eine Beobachtung mit euch machen, die gewissermaßen den Ton für diese ganze Textstelle angibt. Wir finden die Beobachtung darin, wie der Text strukturiert ist, also der gesamte Text. Und was meine ich damit? Beobachtet mal die Abfolge, die in Kapitel 3 passiert. In Vers 1 bis Vers 7 sehen wir den Sündenfall. Die Schlange, sie verführt Eva, sie sündigen beide. Dann ab Vers 8 bis Vers 19 kommt dann das Gericht. Wir haben jetzt bis 15 gelesen, aber bis Vers 19 ist das Gericht. Das heißt, Gott konfrontiert jetzt Adam und Eva mit der Sünde und spricht sie an und richtet sie danach anschließend. Und beachtet mal, in welcher Reihenfolge wie was angesprochen wird. Das ist jetzt wichtig. Als erstes spricht Gott den Menschen an. Hiermit ist Adam gemeint, offensichtlich, weil er gesagt, meine Frau, die du mir gegeben hast. Also er spricht zuerst Adam an. Danach spricht er Eva an. Und beide Male fragt er gewissermaßen, warum habt ihr es gemacht? Warum habt ihr es gemacht? Und danach spricht er die Schlange an. Und dann fängt das Gericht an. Es ist wie so eine Leiter. Adam, Eva, Schlange, Schlange, Eva, Adam. So ist das Gericht aufgebaut. Und der Höhepunkt ist quasi das Gericht über die Schlange, wo es beginnt, in Vers 14 bis 15. Und jetzt beobachtet mal, in welchem Abschnitt kommt unser Vers 15 vor? Im Abschnitt des Gerichts über die Schlange. Vers 14 bis 15 ist das Gericht über Schlange, Vers 16 ist das Gericht über die Frau und Vers 17 bis 19 über den Mann. Und das ist unglaublich. Warum? Nun, weil Gott noch nicht einmal das Gericht über den Menschen gebracht hat selbst. Und er gibt jetzt schon die Verheißung in Vers 15. Erst in Vers 16 gibt er dann die weiteren Konsequenzen für die Frau, für den Mann. Aber vor dem Gericht gibt er schon eine Botschaft der Gnade. Das am selben Tag des Sündenfalls. Das ist gerade eben passiert. Und sofort kommt die Botschaft der Gnade. Überlegt euch das mal. Gott hat diese Welt nicht, also diese sündige Welt, nicht einen einzigen Tag ohne der Verheißung der Rettung gelassen. Kein einziger Tag ist vergangen, wo Leute nicht Hoffnung hatten auf Gottes Rettung. Hier sieht man wirklich, die Gnade hat schnellere Füße als das Gericht. Und beobachtet außerdem die Einzigartigkeit der Gnade Gottes für den Menschen. Was meine ich damit? Die Schlange, sie hat absolut keine Gnade bekommen. Sie wurde sofort gerichtet. Er hat nicht mal die Schlange direkt irgendwie was gefragt, sondern direkt das Gericht gebracht. Eigentlich hätte der Mensch genau dasselbe verdient. Aber wie viel mehr sollte uns diese Gnade berühren? Und mit diesem Geschmack der Gnade müssen wir uns diesen Vers 15 insgesamt betrachten. Das ist es, was gerade eigentlich passiert im Großen und Ganzen. Und so lasst uns jetzt den Vers 15 nochmal lesen und dann Stück für Stück uns durcharbeiten. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Beobachte zuerst, der Vers beginnt damit, dass Gott Feindschaft setzen wird. Und zwischen wem? Zwischen dir und der Frau, heißt es im Text. Wer ist damit gemeint? Bei der Frau ist es natürlich sofort klar, Eva. Die, weil diejenige gerade gesündigt hat, haben wir gerade gelesen. Und sie ist damit angesprochen. Aber wer ist mit dir gemeint? Nun, weil wir den Kontext gelesen haben, ist für uns auch einfach zum Antworten. Natürlich die Schlange, die gerade in Vers 14 zum Gericht angesprochen wird. Die Frage ist, wer ist diese Schlange? Also, wir sehen die Schlange, ja, aber wer ist diese Schlange? Ist es einfach ein Tier, eine Schlange, die gekommen ist? Worum geht's da? Nun, nein. Die Schlange ist der Satan. der beim Sündenfall in die Schlange hineingegangen ist und sich ihr als Instrument bediente. Zwar wird das, also diese Beobachtung, nicht in 1. Mose 3 genannt, wenn ihr es mal durchliest, steht nirgendwo, dass die Schlange der Satan war, also in 1. Mose 3. Aber tatsächlich verrät uns das Offenbarung, ganz das letzte Buch der Bibel, dass es tatsächlich die Schlange ist, also Satan die Schlange ist. In Kapitel 12 in Offenbarung, Vers 9, da heißt es nämlich, beobachtet, und es wurde geworfen, jetzt, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird. Beobachtet, es ist die alte Schlange. Warum alte Schlange? Weil sie schon von ganz Anfang an die Schlange war. Also das ist die Verbindung. Das heißt, die Schlange hier ist nicht einfach eine physische Schlange, die da hingekommen ist, geredet hat, sondern es war der Satan, der in die Schlange hineingegangen ist. Gott setzt hier also Feindschaft zwischen dem Teufel, den Satan, und der Frau. Die Frage ist, was heißt das? Nun, der Teufel, er dachte, er hat es jetzt endlich geschafft, die Menschheit auf seine Seite zu ziehen. Er dachte, okay, Jackpot, die Menschen sind jetzt auf meiner Seite. Sie haben gegen Gott gesündigt, sind getrennt und stehen jetzt auf meiner, könnte man sagen, Kampflinie gegen Gott. Das ist das, was er sich erhofft hat, warum er herrschen wollte über die Menschen. Und man könnte sagen, der Mensch ist tatsächlich ein Kamerad von der Schlange geworden. Weil, beobachtet mal, Eva redet mit der Schlange, als ob es ihr bester Freund ist. Sie nimmt den Rat an, als ob es ein sehr Vertrauter von ihr ist. Ein Kamerad. Sie verwirft Gott in dem Moment und stellt sich zur Schlange, wenn sie auf den Rat hört und von der Frucht isst. Aber, und der Teufel dachte jetzt habe ich es geschafft. Aber hier sagt Gott, nein, das wird nicht so bleiben. Du denkst, ihr werdet auf derselben Seite kämpfen. Aber weißt du was? Ich setze Feindschaft zwischen der Frau und zwischen dir. Die Frau, sie wird gegen dich und deinen Samen kämpfen. Das heißt, sie wird dich hassen und dich wie ein Feind betrachten. Mit allen deinen Armeen und alles, was du hast. Aber das ist noch nicht alles. Schaut mal, es heißt dann weiter im Vers, nicht nur zwischen der Frau und der Schlange, sondern auch zwischen deinem Samen und ihrem Samen soll diese Feindschaft quasi weitergetragen werden. Die Feindschaft ist quasi in den Nachkommen. Also wenn Same hier heißt, ist es auch der Nachkomme gemeint hier. Die Frage ist, wer ist mit Nachkomme gemeint? Nun, offensichtlich kann der Teufel keine leiblichen Kinder bekommen. Also der Teufel ist kein Mensch und Engelswesen, sie können keine Kinder bekommen. Also, leibliche Kinder, geht nicht. Deshalb kann hier nicht einfach nur das die leiblichen Kinder von beiden gemeint sein. Also als ob so die leiblichen Kinder dort, die leiblichen Kinder dort und einfach gegenübergestellt werden. Das kann nicht gemeint sein. Aber was heißt es dann? Nun, wenn wir die Bibel weiterlesen, werden wir entdecken, dass Jesus bestimmten Menschen den Satan als Vater zuschreibt. Dass er bestimmte Menschen sagt, ihr seid Kinder Satans. Ihr habt den Satan zum Vater. Die Frage ist, warum macht er das? Warum beschreibt er so eine Beziehung? Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, gehen wir ja gerade mit Eduard durch, da heißt es zum Beispiel, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Also gesagt, als ob er von ihnen entstanden ist, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Also offenbar ist da Sündigen mit dem Teufel so eng verbunden, dass derjenige, der sündig in Sünde lebt, vom Teufel abstand. Das ist so quasi der Gedanke hier. Und was Gott damit sagen will, ist, dass es genau so eine Trennung, achso, ich habe noch eine Sache nicht erwähnt. Genau, auf der einen Seite ist es die Sündigen werden als Kinder des Teufels beschrieben, aber dann werden auch Leute als Kinder Gottes beschrieben. Jesus bringt seinen Jüngern bei, zu beten, Vater unser, der du bist im Himmel, ihn sein Vater zu nennen. In der Bibel werden die Gläubigen oft die Kinder Gottes genannt. Und was hier Gott damit sagen will, dass er genau das, was in der Welt wir jetzt sehen, zwei Samen, die einen Leute, die auf Gottes Seite stehen, an ihn glauben und diejenigen, die auf der Seite des Teufels stehen. Das ist mit Samen gemeint. Also quasi damit mit Samen ist integriert auch Menschen bei dem Teufel. Das ist nicht einfach quasi auf der einen Seite Menschen und da irgendwie Dämonenwesen. Das ist die Trennung, die Gott hier macht. Die Gläubigen auf der Seite Gottes und die Ungläubigen auf der Seite des Teufels. Und diejenigen, die gegen Gott stehen, die stehen automatisch gegen den Teufel. Vielleicht fragst du dich, ja, aber ich sag nicht, dass ich mit dem Teufel kämpfe irgendwie so. Ja, der Teufel ist mein Freund und ich kämpfe mit ihm. Wie kannst du sagen, dass quasi ich zu ihm gehöre? Nun, die Bibel macht es ganz klar. Derjenige, der gegen Gott steht, der ist mit dem Satan. Es gibt keine andere Position, eine dritte Position, so ich bin neutral. Derjenige, der gegen Gott steht, der lebt in Sünde und lebt in den Werken des Teufels und wird in diese Kategorie gezählt. Auch wenn du jetzt nichts Praktisches mit dem Satan so zu tun hast, indem du sagst oder anbetest, darum geht es gar nicht. Du lebst, wie er lebt und du willst das, was er will. Das ist die eine Sache. Aber das ist noch nicht das Wichtigste, worum es hier bei dem Samen der Frau geht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Hier liegt aber noch mehr. Beobachtet nämlich, dass hier in diesem Samen letztendlich eine Person gemeint ist. Eine Person gemeint ist, die gegen eine andere Person kämpft. Woher sehen wir das? Schaut mal weiter. Es heißt in der zweiten Hälfte des Verses, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also er ist Einzahl, eine Person und ihm ist auch wieder eine Person. Also ihr werden zwei Personen wieder gegenübergestellt, nicht einfach nur eine Personengruppe. Nun, wer ist hier gemeint? Der Same, der vorher angesprochen wurde. Also er bzw. der Same. Und die Bibel, sie zeigt uns ganz klar, dass dieser Same Jesus Christus ist. Er ist dieser letztendliche Same, der verheißen wird, der dann Satan den Kopf zertreten wird. Und beobachtet hier zwei Dinge. Erstens, es wird gesagt, dass dieser Same ein Nachkomme der Frau sein wird. Ein Nachkomme der Frau. Das heißt, er wird ein Mensch sein. Also von der Frau geboren, offensichtlich ein Mensch. Im Endeffekt wird hier also versprochen, dass ein Mensch geboren wird, der dem Satan den Kopf zertritt, ihn vernichtet. Und genau das ist es, was wir zu Weihnachten feiern. Die Geburt von Jesus Christus. Und genau hier finden wir bereits den Ursprung dieser Verheißung, dass Jesus geboren werden wird. Dass er auf jeden Fall auftreten wird. Das sehen wir hier in seinem Samen. Er wird Mensch. Aber das ist noch nicht alles. Beobachtet nämlich, dass es hier heißt, es ist ein Same der Frau. Also so gesagt, zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem Samen, also der Same der Frau wird es hier genannt. Und für uns scheint es vielleicht gar nichts Merkwürdiges zu sein. Ja, Same der Frau halt. Was ist da merkwürdig? Aber in der Bibel ist es eigentlich ein ziemlich merkwürdiger Ausdruck, der Same der Frau. Nun warum? In der Bibel ist eigentlich der Mann derjenige, der den Samen trägt. Und tatsächlich ist auch der Mann derjenige, der den Samen trägt. Also der Mann in der Bibel ist derjenige, der das Leben gibt, in dem Sinne, von wo das Leben herfließt, könnte man sagen. Das ist das Verständnis der Bibel und auch unsere Biologie eigentlich, in den Begrifflichkeiten, die wir es benutzen, stimmt hinzu. Also das ist das was wie es benutzt wird. Deswegen werden in der Bibel immer die Geschlechtsregister nach dem Mann benannt. Das ist nicht, weil die Frauen diskriminiert sind und die Frauen nicht genannt, darum geht's nicht, sondern darum, weil der Mann derjenige, der den Samen weiterträgt. Deswegen wird auch der Mann aufgezählt, also weil er den Samen trägt. Aber schaut mal hier. Hier wird eben nicht Same des Mannes gesagt, sondern Same der Frau. Warum? Nun, weil hier schon angedeutet wird, wie, in welcher Art und Weise Jesus Christus geboren werden sollte. Nämlich nicht auf eine natürliche Art und Weise, wo Mann und Frau zusammenkommen, sondern indem die Frau ohne Mann schwanger wird. Also es ist eine Andeutung, es ist noch nicht quasi, wie genau das passiert, sondern nicht beschrieben hier. Aber es ist eine Andeutung darauf, dass es so passieren wird, ganz besondere Geburt sein wird. Nun, wie geht das? Der Vers verrät es uns noch nicht, aber aus dem Kontext der ganzen Bibel wissen wir es. Matthäus Kapitel 1, Vers 18, da, wo wir die Geburt Jesu beobachten können, da heißt es dann ganz klar, die Geburt Jesu Christi aber war so, als Maria verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren mit dem Mann, fand es sich, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Kein männlicher Mann war mit beteiligt darin. Die Frage ist, warum ist das so wichtig? Nun, weil Jesus Christus die sündige Linie, die von Adam geflossen ist, durch seinen Samen, durchbrochen hat, indem er nicht aus seiner Linie gekommen ist direkt, also auf natürliche Art und Weise, sondern durch den Heiligen Geist. Weil Adam, wenn er ein Kind gebiert, also jeder Mann, der nach Adam kommt auch, gebiert auch ein sündiges Kind mit einer sündigen Natur, mit Sünde befleckt. Und Jesus, er musste außerhalb von dem kommen. Er konnte nicht in Sünde kommen, sonst könnte er uns nicht retten. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wird. Und er ohne Sünde, vollkommen perfekt, unberührt geboren werden kann. Das ist, warum das so wichtig ist. Und hier schon angedeutet wird, sogar in 1. Mose 3. Jetzt haben wir also gesehen, was der Ursprung ist, könnte man von Weihnachten. Was die Verheißung dahinter ist, worum es hier so grob in dem Vers geht. Aber die Frage ist, wofür sollte denn Jesus jetzt kommen? Okay, er kommt jetzt. Davor großes Problem, Sünde jetzt reingekommen, ja. Aber wofür denn genau? Genau das sehen wir im zweiten Punkt. Der Zweck von Weihnachten. Der Zweck von Weihnachten. Ich lese nochmal Vers 15. Da heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Jesus kam zu Weihnachten, um dem Satan den Kopf zu zermalmen, zu zertreten. Das ist das, was uns der Vers sagt. Was heißt das? Satan Kopf zertreten, der Schlange den Kopf zertreten. Nun, das bedeutet, dass er die Herrschaft und die Macht Satans, die in der Sünde liegt, beseitigen wird. Er wird ihn und die Sünde, den Tod, den er mitgebracht hat, besiegen. Das ist der Gedanke hier. Und das wirklich vollkommen vernichtend. Warum? Nun schaut mal, es heißt hier, dass Jesus ihm den Kopf zermalmen wird, der Schlange den Kopf zermalmen wird. Und das ist ein Bild für ein absolute tödliche Wunde. Also wenn jemand der Kopf bis zum letzten zermalmt, zerquetscht wird, dann kann die Schlange nicht leben. Sie stirbt. Vielleicht bewegen sich die Nerven noch ein bisschen hin und her und spüren nach rechts und links, aber sie ist tot. Sie ist tot. Spurgeon, ein Prediger, sagt folgendermaßen zu dem, was es bedeutet, dass dem Satan der Kopf zertreten wird. Es heißt, er sagt, er wird dir den Kopf zermalmen. Das bedeutet, dass die Macht des Satans gebrochen wird, dass die Sünde beseitigt wird, dass der Tod durch die Auferstehung vernichtet wird, dass die Gefangenen bei der Himmelfahrt in die Freiheit geführt werden, dass die Wahrheit in der Welt durch die Herabkunft des Geistes siegt,
dass der Satan in der Herrlichkeit der letzten Tage gebunden sein wird und dass der Böse und alle seine Anhänger in den Feuersee geworfen werden. Ein Überblick davon, was in den Siegen mit beinhaltet ist, in den Zertreten des Kopfes. Und dieser herrliche Sieg von Jesus Christus, er wird hier bereits prophezeit, dass er über den Satan triumphieren wird. Und hier müssen wir verstehen, ganz am Anfang, der Satan wollte ja wie Gott sein. Das ist das, was er tun wollte. Und er dachte, er hat es jetzt geschafft, weil er hatte jetzt die Herrschaft über die Erde. Und er hatte selbst die Herrschaft über Mann und Frau. Mit der Sünde regierte er über sie. Aber Jesus Christus würde das kaputt machen, indem er Feindschaft zwischen die setzt und auf die eigene Seite zieht und dadurch die Sünde besiegt, den Satan besiegt und seine Herrschaft in den einzelnen Menschen bricht, wegmacht. Das ist ein Sieg, der verheißen wird hier. Die Frage ist, wie erreicht das Christus alles? Wie passiert das? Ist er auf die Erde gekommen mit einem schönen, langen, goldenen Schwert und hat mit Satan die Klingen gekreuzigt und ihn dann letztendlich einen tödlichen Schlag verpasst? Nun nein. Der letzte Teil des Verses, er verrät uns genau die Art und Weise, wie Christus den Sieg errungen hat. Und dort heißt es, er, also diesmal der Satan gemeint, wird ihn, also Christus, in die Ferse stechen. Die Art und Weise, wie Jesus das alles erreichen wird, ist, indem er seine eigene Ferse zermalmen lässt. Das ist die Art und Weise. Und was heißt das genau? Das ist so ein Bild, Ferse zermalmen. Ferse ist ja hier, zack, zack, das hier unten. Aber was ist wieder so ein Bild? Was bedeutet das denn praktisch? Nun, das bedeutet, dass Jesus am Kreuz sein Leben lassen wird und leiden wird. Er wird die Strafe der Sünde auf sich selbst nehmen. Habt ihr beobachtet? Er zermalmt der Schlange den Kopf. Und genau dasselbe hebräische Wort benutzt, was er bekommt. Auch Zermalmung. Gewissermaßen nimmt er das auf sich, was er selbst der Schlange gibt. Das ist das, was es ihn kostet. Er nimmt die Strafe auf, die der Mensch verdient und lässt sich selbst verflucht an ein Holz hängen. Das, was wir an der Kreuzigung dann feiern und darüber nachdenken. Und allen, die an dieses Kreuz, an diesen Sieg glauben, dass Jesus Christus gestorben ist, sie wird die perfekte Gerechtigkeit angerechnet. Er hat das gelebt, was der Mensch nicht schaffen kann. Und er gibt es an alle, die glauben. Schenkt ihnen Vergebung von Sünde und damit nimmt er die Macht des Teufels. Weil der Teufel, er klagt die Menschen an vor dem Thron Gottes. Schau auf ihre Sünde. Schau auf ihre Sünde. Aber in Christus, sagt er, da ist sie. Sie wurde bezahlt. Sie wurde zermalmt. Und die ganze Macht, die der Satan hatte, sie ist vollkommen ruiniert und zerstört. Das ist das, was es hier meint, wenn er die Ferse zermalmt. Und Jesus, es heißt ja, dass er die Ferse zermalmen wird. Das ist wichtig. Er wird zwar sterben werden, aber er wird auferstehen nach dem dritten Tag. Der Tod und die Sünde kann ihn nicht halten und er steht nach 3 Tagen wieder auf. Er siegt über den Tod. Man könnte sagen, den letzten Stachel der Sünde. Die Sünde hat den Tod gebracht. Gegen den siegt er. Und auch diesen Feind hat er besiegt. Er nimmt den Stachel des Todes hinweg und verspricht dadurch allen, die an ihn glauben, ewiges Leben. Weil der Tod jetzt besiegt ist. Deswegen ist es so wichtig, dass es hier heißt, dass nur die Ferse zermalmt wird. Ja, er gibt sein Leben, aber dadurch wurde er besiegt. Das ist wie ein Bild, als ob jemand wirklich auf eine Schlange tritt quasi. Er musste leiden, aber er hat den Satan den Todesstoß bereits versetzt. Genau dafür kam Christus auf die Erde. Das war die Art und Weise, wie er den Sieg errungen hat. Und deshalb ist Weihnachten auch so ein herrliches Fest, was wir Christen lieben und feiern. Und uns darin freuen, weil genau dieser Christus für uns kam, um sich selbst die Ferse zu zermalmen und den Satan zu besiegen, uns zu befreien von seiner eisernen Herrschaft der Sünde. Zum Ende kommend möchte ich noch ein paar Fragen zur Anwendung stellen, die dich herausfordern sollen. Als erstes möchte ich dich fragen, auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf der Seite des Teufels oder stehst du auf der Seite Gottes? Verwirfst du Gott und spielst mit Satan im Team? Vielleicht denkst du, nur weil ich nicht an Gott glaube, bin ich nicht mit den Satan. Doch, das ist das, was die Bibel sagt. Es gibt kein Zwischending. Wenn du Gott hasst, nicht an ihn glaubst, tust du genau dasselbe, was der Satan tut. Dein Herz ist aus demselben Holz wie von Satan geschnitzt. Auch wenn du nicht direkt ihn anbetest. Und ich will dich warnen, wenn du auf dieser Seite stehst. Ich will dich warnen. Wenn du auf der Seite von Satan stehst, dann wird Christus, wenn du nicht umkehrst, genauso mit dir handeln wie mit dem Satan. Er wird dich mit aller Kraft zermalmen wie Satan. Und es wird nichts übrig bleiben. Es gibt keine Kraft, die dir widerstreben könnte. Der Fuß wird auf dir liegen. Er wird siegen und dich, wie Spurgeon gesagt hat, den Teufel und alle seine Anhänger in den Feuersee werfen. Deshalb will ich mit dir ringen, flieh zu Christus, wo es Rettung von dieser Zermalmung gibt. Flieh zu ihm, beuge dich der Herrschaft von Christi und flieh der Herrschaft der Satans und der Sünde. Bei Christus gibt es Vergebung von deiner Sünde. Du kannst befreit werden von den Ketten der Sünde. Und das Gericht kann genommen werden. Lass diese Frage nicht einfach so bei dir vorbeiziehen, sondern frag dich, auf welcher Seite stehst du? Und setze deine Hoffnung in Christus. Es gibt keinen anderen Samen, wo wir unsere Hoffnung reinsetzen können. Und an alle, die bereits an Christus glauben und auf seiner Seite, könnte man sagen, stehen, möchte ich zwei weitere Dinge mitgeben. Erstens, staune über das Wunder von Weihnachten. Staune über das Wunder von Weihnachten. Wisst ihr, wir vergessen so schnell eigentlich den Wert und die Freude von Weihnachten. Die Gnade, die eigentlich dort passiert ist. Weil wir haben den Tag von Weihnachten nicht im geringsten verdient. Es war eine dunkle Welt, wo Gott selbst eine Verheißung der Blume hineingesetzt hat. Deshalb nimm dir Zeit, um in den Tagen über das Wunder und die Gnade von Weihnachten nachzudenken. Wirklich nachzudenken, was es bedeutet hat. Die Schwärze des Kapitels zu verstehen in 1. Mose 3 und die Herrlichkeit dieser Verheißung zu verstehen in Vers 15. Und zweitens möchte ich mitgeben, preise Gott dafür, dass er dich gerettet hat. Wisst ihr, die Rettung, sie hat nicht mit uns selbst begonnen, sondern mit Gott. Und er hat sie von Anfang bis zum Ende vollkommen durchgezogen. Habt ihr beobachtet, dass in dem Vers derjenige ist, der die Feindschaft setzt? Gott? Gott hat die Feindschaft gesetzt. Es war nicht Eva, die einfach auf einer natürlichen Art und Weise
bestimmt nicht gerade nett über den Satan gesprochen hat, dass er jetzt die Konsequenzen bekommen hat. Aber diese Feindschaft ist gar nicht gemeint dort, sondern es ist eine Feindschaft, die Gott übernatürlicher Art und Weise setzt. Zwischen Eva und der Schlange, zwischen den Nachkommen von ihr und den Nachkommen von ihm. Und das ist Gottes Werk gewesen. Und dafür können wir ihn preisen. Genau das ist das große Werk, was Christus in dem Leben von jedem Gläubigen getan hat. Er hat Feindschaft hineingelegt. Spurgeon hat gesagt, jeder Christ war ein Stein in der Burg Satans. Aber Gott hat diesen Stein herausgerissen und in seinen eigenen Palast der Gnade hineingebaut. Und genau das hat er hier getan. Und genau das können wir uns erinnern, wenn wir an das Weihnachtsfest gedenken. Verdient Gott nicht Lob dafür, dass er sowas Wunderbares getan hat? Und das ist der Ursprung von Weihnachten. Das ist, wo Gott die erste Pflanze, diese Verheißung hineingesetzt hat, woraus dann ein großer Baum gewachsen ist, Christus erschienen ist und gerettet hat. Ich hoffe, dadurch ist die Bedeutung von Weihnachten ein bisschen klarer geworden. Und was für ein Freudenfest das eigentlich ist. Ihr dürft zum Ende gerne noch mit mir aufstehen. Ich würde noch beten und dann wollen wir Gemeinschaft genießen. Herr, ich möchte dich preisen, dass du ganz am Anfang, wo alles vollkommen schwarz war, eine Blume hineingesetzt hast, die so wunderschön ist. Bevor du das Gericht uns gegeben hast, hast du Rettung und Gnade verheißen. Ich möchte dich preisen dafür, Herr, dass dieser Vers 15 noch vor dem Gericht war. Weil wenn das Gericht vorher wäre, dann wären wir heute nicht hier. Herr, wir wollen dich preisen an das unglaubliche Wunder, was passiert ist. Herr, du wurdest durch eine Jungfrau geboren, bist Gott Mensch geworden, um uns zu retten. Hast die Last von uns auf dich selbst genommen, hast dich zermalmen lassen, deine Verse zermalmen lassen, damit du dabei den Satan den Kopf zermalmst. Herr, und wir feiern dich, weil du ein Sieger bist. Wir haben bereits gewonnen. Der Sieg ist bereits errungen. Wir stehen auf siegreichem Boden. Herr, bitte nimm noch viele weitere Steine aus der Burg Satans hinaus. Reiß sie hinaus und leg sie in den Palast deiner Gnade. Bau sie hinein und lass sie deine Herrlichkeit und deine Größe preisen, indem sie in Ewigkeit dich loben und dir danken. Amen.